Werden wir uns künftig in Avatare verlieben? Kann aus Beziehungen zu Robotern Liebe entstehen? Können virtuelle Begegnungen Liebeskummer verursachen?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser bereits 10. Etappe unserer Denkreise zur Zukunft der Liebe. In dieser Folge machen wir dem Staffeltitel alle Ehre, denn wir blicken weit voraus in eine entfernte, digitalere Epoche der Menschheit. Werden Menschen in der Liebe den stets unperfekten und launischen Menschen überwinden und Liebe digital transformieren? Werden wir intime Beziehungen zu Robotern eingehen oder uns gar in einen Avatar verlieben? Damit würde überzeichnet Friedrich Nietzsches Blick auf die Liebe wahr, der in ihr eine kreative Kraft der Selbstüberwindung des Menschen sah. Auch wenn er freilich keine posthumanistischen Ideen oder Roboter dabei im Blick hatte. Beim Nachdenken über digitale Liebe bin ich auf einen Vortragstitel von Janina Loh gestoßen. Verliebt in einen Roboter. Janina Loh forscht an einer Uni an der deutschen Seite des Bodensees, beschäftigt sich mit Themen wie digitalem Humanismus und feministischer Technikphilosophie und hat sich dabei auch intensiv mit Robotik und Ethik auseinandergesetzt. Janina Loh sitzt mir im Videotelefonat gegenüber. Wir reden über Liebe im Zeitalter des Digitalen. Was bedeutet das philosophisch, dass wir künftig auch Beziehungen zu nichtmenschlichen Wesen aufbauen könnten? Und wie würden sich diese Beziehungen unterscheiden?
Das ist ja nichts, was jetzt erst kommt. Das passiert ja schon längst. Menschen führen ja schon längst Beziehungen mit Robotern. Und ich glaube nicht, dass die irgendwie signifikant anders aussehen als Beziehungen zu Menschen beispielsweise. Aber Menschen haben ja schon seit Menschengedenken die Möglichkeit, auch zu nichtmenschlichen Wesen emotionale Bindungen einzugehen. Das waren eben früher, also es sind bis in die Gegenwart für die meisten Menschen noch einigermaßen nachvollziehbar, klassisch Beziehungen mit Tieren, mit unseren Haustieren etwa, vielleicht auch nur mit manchen Haustieren oder mit Tieren, die irgendwie, wenn man irgendwie in der Landwirtschaft unterwegs ist oder so, mit denen wir eine andere Beziehung haben. Es gibt genauso Menschen, die mit Pflanzen Beziehungen führen und wir kennen alle auch Objekte, zu denen wir eine nicht neutrale Haltung haben. Ob das jetzt die Schnuffeldecke ist oder irgendwie die Lieblingstasse oder die Glückssocke oder für manche Menschen ist es wohl das Auto. Für andere Menschen ist es irgendwie tatsächlich ein Computer, den sie anschreien, wenn irgendwas nicht passiert. Das sind alles, würde ich sagen, abgeschwächte Formen davon, tatsächlich eine emotionale, romantische Liebesbeziehung mit einem Roboter etwa einzugehen.
Gut, das ist jetzt ein sehr breiter Liebesbegriff. Der Schnüffeldecke, Zimmerpflanze und die menschliche Partnerschaft auf eine Stufe stellt. Die Evolutionsbiologie würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass das alles Spielarten ein und desselben Mechanismus sind, dass wir an der Schnüffeldecke lernen, Bindung und Sehnsucht aufzubauen, emotional, oder am geliebten Auto auch sehr sinnlich Fürsorge und Pflege trainieren. Sozusagen für den Ernstfall der Arterhaltung, für die all das aus evolutionsbiologischer Sicht nötig ist.
Ich persönlich denke immer, ich habe derzeit da was verpasst, weil ich einfach bislang mich noch nicht in einen Roboter verliebt habe. Ob das jemals passieren wird, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, dass niemand da generell vor gefeit ist oder so. Ne? Vielleicht haben wir alle noch nicht den richtigen Roboter gefunden, der uns so interessant erscheint, dass wir uns in ihn verlieben. Ich glaube, wenn du wirklich wissen wolltest, wie eine Beziehung zwischen einem Menschen und einem Roboter aussieht, dann müsstest du eben jemanden fragen, der eine solche Beziehung führt. Und vermutlich würde diese Person nicht viel anderes sagen als Menschen, die in Liebesbeziehungen zu anderen Menschen sind. Also zumindest wüsste ich nicht, was darin generell anders sein sollte.
Das mag wirklich sein, dass sich diese Beziehungen in der Praxis anfühlen wie solche zwischen Menschen. Aus einer theoretischen, aus einer ethischen Sicht hätte ich jedoch durchaus Einwände. Diese Argumente kennt auch Janina Loh, teilt sie aber nicht zwingend.
Das eine ist zum Beispiel, dass halt gesagt wird, da es sich um eine asymmetrische Beziehung handelt, ist es einfach gar keine echte Beziehung, weil eben der Roboter nicht fühlt und nicht in derselben Weise fühlt oder überhaupt irgendwie irgendwas fühlt, kann das einfach gar keine gleichwertige Beziehung sein. Und wenn es keine gleichwertige Beziehung ist, dann ist es überhaupt keine Form von genuiner oder echter Liebesbeziehung.
Ob die Liebe zu einem Avatar auf Gegenliebe beruht, ja überhaupt beruhen kann, ist eine gewichtige Frage. Besteht ein Teil des Glücks in der Liebe nicht auch darin, selbst geliebt zu werden? Was macht das mit Beziehungen, wenn diese Erwiderung quasi widerspruchsfrei programmiert ist?
Ich würde sagen, dass ich schon glaube, dass die Menschen, die solche Beziehungen führen, dass die darauf was sagen würden, die schon sagen würden, natürlich bekomme ich was von meinem Roboter zurückgespielt. Das ist doch nicht meine Schuld, dass du das nicht wahrnehmen kannst, aber ich kann es wahrnehmen. Ich bekomme etwas von meinem Gegenüber. Das ist vielleicht nicht das, was du dir erhoffst, wenn du eine Beziehung mit einem anderen Wesen eingehst. Natürlich ist mir auch klar, dass es ein Roboter ist und kein Mensch ist. Also sowas wie, keine Ahnung, eine komplexe, tiefgründige, philosophische Diskussion zu führen, das kann ich vielleicht nicht mit meinem Roboter, außer vielleicht wird von der KI ChatGPT irgendwie unterstützt. Aber selbst da gelangen solche Diskussionen meistens an ein Ende. Aber vielleicht haben wir unterschiedliche Standards oder unterschiedliche Ansprüche, die wir an solche Beziehungen legen. Aber das, was ich persönlich mir von einer Beziehung erhoffe, das bekomme ich durchaus zurückgespielt von meinem Roboter.
Dieser Gedanke bringt uns an den Anfang dieser Denkreise zurück, als es darum ging, dass wir uns zumindest auch in das verlieben, was wir im anderen von uns selbst gespiegelt bekommen. Kombiniert mit dieser Tendenz der Gegenwart, alles zu perfektionieren, macht ein Gedanke Sinn. Der Mensch könnte sich den perfekten, gänzlich auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Spiegel bauen, programmieren. Ausgelagerte Selbstreflexion oder wunderbare Selbstbestätigung auf Knopfdruck.
Ich glaube, das mit dem perfekten Spiegel ist so eine Sache. Also erstmal, warum tun wir das? Weil es gibt ja genug andere Menschen auf dieser Welt. Na, es gibt aber auch misanthropische Menschen. Also es gibt Menschen, die mit anderen Menschen nicht viel anfangen können. Und warum sollten die sich damit zufrieden geben, dass sie niemals wirkliche Beziehungen führen können, weil sie eben andere Menschen nicht ausstehen können? Dann gibt es Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder eben anderen Bedürfnissen als so der Normdurchschnitt. Ne? Und warum sollten die sich zufrieden geben damit, dass es eben nur menschliche Standards irgendwie gibt für das Führen einer gelingenden Beziehung. Und das andere ist, ich glaube, es stimmt gar nicht so unbedingt, dass wir in jedem Roboter versuchen, das perfekte menschliche Spiegelbild zu entwerfen. Wir haben verschiedenste Roboter für verschiedenste Zwecke.
Es ist ein ernüchterndes Argument. Warum sollten wir uns mit menschlicher Unvollkommenheit abgeben, wenn es auch anders ginge, wenn Perfektion möglich wäre? Und das abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse. Von treuen, geduldigen Gesprächspartnern bis zum sexuellen Spielgefährten. Das klingt nach digitaler Arbeitsteilung und würde menschliche Beziehungen von der aktuellen Überforderung befreien, dass ein einzelner Mensch sowohl Freundin als auch Mutter, Geliebter und Reflexionspartner sein muss.
Berühmt sind halt diese Beziehungen zwischen Menschen, die sich irgendwelche Sexroboter zugelegt haben. Ne? Das ist halt das, was die Medien so erreicht. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ja genauso vorstellen, dass sich irgendwie eine Person in einen Pflegeroboter verliebt, weil sie, warum auch immer, aber weil sie vielleicht das Gefühl hat, dass dieser Pflegeroboter ihren Bedürfnissen gerade besonders entspricht. Vielleicht ist es eine Person, die gerade was die Pflege oder die Sorgebeziehungen anbelangt, dass die da besonders sensibel drauf ist oder ihr das besonders wichtig ist. Hingegen ist sie vielleicht Sex nicht so wichtig oder dass sie irgendein Hobby mit diesem Roboter ausüben kann, ist sie vielleicht auch nicht wichtig. will sagen, zumindest müssen wir definieren, was wir jetzt mit Perfektion genau meinen. Ne? Aber eine allumfassende Maschine, die in irgendwie allen Bereichen gleichermaßen gut ist oder gleichermaßen menschlich ist, das, also bis auf Weiteres wird es sowas nicht geben. Und ich glaube gar nicht mal, dass wir das immer wollen, sondern wir wollen Roboter für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Bereiche haben.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 8. Simone de Beauvoir und die Freiheit der Liebe. In ihrem Werk Das andere Geschlecht untersuchte die französische Philosophin Simone de Beauvoir im Jahr 1949, wie traditionelle Geschlechterrollen oft zu ungleichen und unterdrückten Beziehungen führen. Sie kritisierte die Vorstellung der Liebe als völlige Hingabe und Selbstaufopferung, was besonders von Frauen erwartet wurde. Stattdessen plädierte sie für eine Art der authentischen Liebe, die beide Partner als gleichwertig ansieht und die individuelle Freiheit und das persönliche Wachstum fördert, die einander unterstützen, statt einander zu beschränken. Dies bedeutet, dass Liebe nicht nur eine Quelle des Glücks ist, sondern auch eine Herausforderung, die ständig Arbeit und Kommunikation erfordert, um die Balance zwischen Nähe und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Problematisch wird es in einer Beziehung ja immer dann, wenn diese Balance zwischen Nähe und Distanz nicht für beide Partner gleich ist. Es ist ein Stück weit Beziehungskompetenz, sich diese unterschiedlichen Bedürfnisse einzugestehen, sie zu thematisieren und gemeinsam Lösungen zu finden, mit denen dann beide leben können. Beziehungsarbeit nennt man das wohl ganz unromantisch. Aber laufen wir nicht Gefahr, dass wir genau diese Beziehungskompetenz, dieses feine Austarieren verlieren und verlernen, wenn wir unsere Bedürfnisse von Maschinen in absoluter Perfektion und auf Knopfdruck befriedigen können?
Nehmen wir eine Person, die eine Beziehung mit einem Roboter führt. Natürlich hat die auch weiter Beziehungen zu anderen Menschen. Vielleicht keine Liebesbeziehungen, aber hey, das können wir ja von dieser Person auch nicht verlangen. Also wir können ja niemanden zwingen, irgendwelche Liebesbeziehungen einzugehen zu Wesen und zu Menschen, am besten noch, wo sie das nicht will. Ja, das heißt, dazu zwingen können wir sowieso niemanden. Und nur weil jetzt Roboter auf dem Plan sind, heißt es noch lange nicht, dass wir andere Beziehungsformen dadurch sofort auslöschen. Na, also als Mitglied, auch Menschen, die sich in einen Roboter verlieben, sind weiterhin Mitglieder einer Gesellschaft und müssen auch da soziale Kompetenzen, auch gerade komplexer Art, innehaben.
In welche Richtung sich Digitalisierung hier wohl entwickeln wird? Ob wir dabei sind, immer mehr Tätigkeiten auszulagern und sie dabei nach und nach verlernen? Wie das Lesen einer analogen Wanderkarte oder das Schreiben mit Feder auf Papier? Oder ob hier ein neuer digitaler Humanismus entsteht, in dem sich Tätigkeiten weiter ausdifferenzieren, sich einfach das Spektrum der Möglichkeiten erweitert, dass zwar weiter liebende Enkel den greisen Großvater mit Kinderzeichnungen erfreuen, aber die Lücke zwischen ihren Besuchen der nette Pflegeroboter ausfüllt.
Ich glaube auch, dass da, wie gesagt, die Digitalisierung nichts Neues sozusagen ist, weil wir die Fähigkeit, uns zu nichtmenschlichen, zu Objekten hingezogen zu fühlen, die haben wir schon seit geraumer Weile. Also die wird schon bei Homer beschrieben. Ne? Und die gibt es schon zu nicht digitalen Objekten. Deswegen, ich würde sagen, es stimmt, die Digitalisierung erweitert diesen Kreis um eine weitere Facette, Beziehungen zu Objekten zu führen, aber nicht qualitativ, sondern wenn, dann quantitativ. Und natürlich wächst damit ebenso auch die Gefahr des Missbrauchs.
Das ist eine Schattenseite, die jede neue Technologie begleitet. Sie kann zum Wohle des Menschen eingesetzt werden, birgt aber immer die Möglichkeit, anderen auch zu schaden und falsche Erwartungen zu schüren.
Das ist ein zweiter Einwand, den die Ethik da gerne vorbringt. Ob es nicht so ist, dass wir, wenn wir uns in eine Maschine oder in einen Roboter verlieben, dass wir diesem Wesen dann eben Kompetenzen und Fähigkeiten zuschreiben, die es gar nicht hat, und uns dann darauf verlassen, dass dieses Wesen diese Kompetenzen aber mitbringt und dann davon betrogen werden sozusagen. Beispielsweise, wenn ich jetzt mich in besagten Pflegeroboter verliebe und dann mich so sehr auf diesen Roboter verlasse, dass ich glaube, er könnte mich beispielsweise die Treppe hinuntertragen oder heben oder wie auch immer. Und er kann das aber gar nicht. Und dann komme ich dadurch zu Fall und verletze mich. Das heißt, ich habe diese Maschine und diese Beziehung, die Nähe, die ich zu dieser Maschine aufgebaut habe, überfordert.
Das kennen wir auch von menschlichen Beziehungen. Aber was die emotionale Verlässlichkeit angeht, wie sollte der perfekte Roboter eigentlich programmiert sein? Ist diese Stabilität und quasi Gleichförmigkeit nicht auf die Dauer auch irgendwie langweilig in einer Beziehung? Wahrscheinlich kommt es auf die Art der Beziehung an. Was bei einem digitalen Pflegeassistenten ideal ist, muss das bei einem Sexroboter ja nicht unbedingt sein.
Wenn jetzt hier an dritter Stelle in unserer Runde eine Person sitzen würde, die gerade eine Beziehung mit einem Roboter führt, dann würde diese Person, zumindest habe ich viele Dokumentationen gesehen und gelesen, wo es genauso dann ging, die dann schon auch angegeben haben, um das Maschinelle gegenüber irgendwie werben zu müssen. Ne, und schon auch das Gefühl hatten, an manchen Tagen ist dieser Roboter irgendwie schlecht drauf oder mag mich irgendwie nicht oder so. Oder ist irgendwie nicht so, wie ich das jetzt irgendwie komplett gut finde. Deswegen, ich glaube, nochmal, wir wissen nicht so richtig, was da einem Menschen, der sich in einen Roboter verliebt, gespiegelt wird. Aber ich glaube, dazu kann auch gehören, zumindest ein gewisses Maß an, ja, Nicht-Konformität. Aber insgesamt ist es natürlich de facto, weil es Maschinen sind, die doch anders zu kontrollieren sind, anders kontrollierbar sind als Menschen, ist ein Vorteil dieser Beziehungen, dass sie eben Sicherheit versprechen.
Diese Portion Widerspenstigkeit muss ja auch irgendjemand programmiert haben. Vielleicht tun wir uns schwer mit stromlinienförmigen Beziehungen. Sie spiegeln uns dann unsere eigene Launenhaftigkeit umso deutlicher. Doch diese programmierten Kanten eines digitalen Charakters sind ja Teil des Spiels. Sie sind programmiert und nicht das Ergebnis von spontaner Emotionalität.
Man kann eine künstliche Intelligenz, die jetzt in einen Robotikkörper gesteckt wird, kann man natürlich in bestimmter Weise trainieren, dass da eben auch Widerspruch erfolgt oder auch mal irgendwie Abwehr gezeigt wird. Es gibt halt diese ja sehr unschönen Beispiele in der Sexrobotik, wo halt genau das dann irgendwie auch gemacht wird. Wo dann eben ein bestimmter Modus, der eingegeben werden kann bei einem Sexroboter, irgendwie Abwehr oder Nichtwilligkeit vorspielen soll oder dass dieser Roboter sich dann zieren soll, so wird es dann genannt. Das ist die eine Sache, aber natürlich die andere Seite ist dann halt, dass natürlich auch Maschinen mal kaputt gehen, ne? Oder der Akku mal leer ist oder irgendwas nicht funktioniert, ne? Und das kann dann auch ausgelegt werden als ein Sträuben oder als ein Widerstand leisten oder was auch immer.
Ob uns das auf Dauer genügen würde? In einigen Punkten muss ich Janina Loh zustimmen. Beziehungen zu digitalen Wesen oder vielleicht besser zu digitalen Systemen führen wir jetzt auch schon. Ich kann mich erinnern, die Geschichte einer Frau gelesen zu haben, die für einen besonders verständnisvollen Chatbot Gefühle entwickelt hat. Als die Entwickler erkannten, dass es mehreren UserInnen so ging, beendeten sie das Programm und lösten eine Liebeskummerwelle aus. Wir entwickeln also virtuellen Charakteren gegenüber ganz reale menschliche Gefühle. Das möchte ich besser verstehen, wie diese Beziehungen funktionieren. Ich nehme wieder Platz auf der Couch der Wiener Paar- und Sexualtherapeutin Claudia Wille-Helbig. Sind das Beziehungsformen, mit denen die Ärztin schon zu tun hatte? Entstehen hier ganz neue Beziehungsformen?
Ganz sicher. Also ich persönlich, ich freue mich schon, wenn ich uralt bin, dann werde ich meinen hoffentlich einen netten kleinen Roboter haben, der mit mir plaudert.
Roboter sind definitiv weniger launisch, spiegeln uns auch immer das, was wir gerade brauchen. Geduldig sind sie auch. Ein Knopfdruck reicht. Und was nicht angelegt ist, das lässt sich programmieren. Sind diese Beziehungen nicht auch der Versuch des Menschen, diese Urkraft der Liebe, diesen Kontrollverlust des Sich-Verliebens ein Stück weit zu bändigen, zu kontrollieren? Oder ist das eine der Illusionen des Digitalen, mit der wir uns etwas vormachen?
Ich würde das nützen, wenn ich ein alter Mensch bin und nicht mehr persönlich wachsen will oder nicht mehr so. Aber ich finde, Leben ist Wachstum und Auseinandersetzung. Und das Unvorhersehbare ist ja das Schöne auch am Leben. Also das würde ich persönlich jetzt nicht ausschließen wollen. Es wird das geben, so wie es, ich möchte jetzt niemanden verunglimpfen, aber so wie es Männer gibt, die sagen, ich suche mir eine Thai-Frau, die rät nicht zurück und die macht, was ich sag, wird es genügend Menschen geben, die sagen, ich suche mir einen KI, der rät nicht zurück, der ist nett und höflich und macht, was ich sag.
Wir werden also weiterhin und ganz intensiv Beziehungen mit Robotern führen. Aber werden wir sie auch lieben?
Nein, weil Liebe eine Tätigkeit ist, wo ich sage, ich möchte, dass es mir gut, aber ich möchte auch, dass es dir gut geht. Wie soll ich schauen, dass es einem KI gut geht? Indem ich ihm die richtigen Fragen stelle oder sage, gut gemacht, KI.
Das Liebesalphabet von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 8 – Ludus. Diese spielerische Form der Liebe bezieht sich auf die Freude, die aus sozialen Interaktionen wie Flirten oder Tanzen entsteht. Ludus ist eine unbeschwerte und spaßige Art der Liebe, die nicht unbedingt auf eine tiefe emotionale Bindung abzielt. In dieser Liebesform steht das Spiel, die emotionale Leichtigkeit und der Genuss im Vordergrund. Ganz ohne moralische Wertung und Verpflichtungen. Einen unbeschwerten und teils spielerischen Umgang mit der Liebe finden wir mitunter in der Kunst, genauer gesagt im Film. Unzählige gefilmte Bilder von der Liebe, von Partnerschaften und Beziehungen prägen auch unsere ganz reale Beziehungswelt. Und der Film kann mit seinen fantastischen Mitteln auch in ferne mögliche Zukunftsszenarien führen und Beziehungen durchdenken, die Menschen mit Avataren oder mit Robotern eingehen. Ich möchte mehr wissen über die Verstrickungen von Liebe und Film und frage nach bei Matthias Greuling. Der in Mödling lebende Journalist beschäftigt sich seit 3 Jahrzehnten mit dem Medium Film. Er schreibt Rezensionen für Zeitungen und Magazine, reist zu den Filmfestivals der Welt, interviewt und porträtiert namhafte Regisseure und SchauspielerInnen. Ich erreiche Matthias Greuling telefonisch zwischen 2 Filmvorführungen. Bevor wir über Film und Liebe reden, bleiben wir noch bei den Robotern. Gibt es da Filme, die solche Beziehungen bereits ganz konkret durchgespielt haben?
Ich kann mich aber an eine Szene aus einem Science-Fiction-Film in den 90er Jahren erinnern, wo man bereits Cybersex gemacht hat. Also da haben die Leute sich so Masken aufgesetzt und haben sich sozusagen an 2 verschiedenen Orten befunden und haben dann miteinander sozusagen Sex gehabt, also virtuellen Sex. Das war zu einer Zeit, als es nicht einmal noch ein Internet gab. Das heißt, man sieht ja hier, dass sich diese Form der Liebe unter Anführungszeichen ja längst realisiert hat.
Ja, das kennen wir aus vielen Beispielen, dass sich Filme als prophetisch erwiesen haben. Aber wie sieht die Zukunftsvision für Liebe zu Robotern aus?
Es gibt jetzt zum Beispiel einen Film von der Maria Schrader, die hat 2021 den Film »Ich bin dein Mensch« gedreht, wo sozusagen, das ist eine melancholische Komödie, da geht es um eine Frau, also eine echte Frau, die einen humanoiden Roboter liebt. Ja, das heißt, das wurde sozusagen überspitzt dargestellt, zu sagen, hier ist also ein künstliches Wesen, das mir das erfüllt, was ich mir wünsche oder wonach ich mich sehne. Und das ist vielleicht auf die Spitze getrieben, aber es ist natürlich durchaus möglich, dass das eines Tages oder in nicht allzu ferner Zukunft Realität wird, dass man eben sozusagen die Liebe als Dienstleistung digital abrufen wird können. Ob das dann das große Seelenheil bringt, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, sich kurzfristig aufzurichten, wenn es einem nicht gut geht.
Das ist der Einschätzung von Janina Loh und Claudia Wille-Helbig nicht unähnlich. Wir werden in Zukunft wohl einzelne Bedürfnisse an Roboter, an virtuelle Wesen auslagern, auch in intimen Beziehungen. Diese digitalen Beziehungen werden in der Liebe künftig die Bandbreite erweitern. Ersetzen werden sie zwischenmenschliche Beziehungen aber in naher Zukunft wohl kaum. Dem Film als Ideengeber oder als gesellschaftliches Reflexionsmedium für die Liebe möchte ich auf der Spur bleiben. Ich bin neugierig, welche Innovationen hier vielleicht gerade vorweggenommen werden oder was an gesellschaftlichen Verschiebungen aktuell hier filmisch verarbeitet wird.
Also ich meine, wir haben im Kino immer Innovationen gesehen, die irgendwann Realität geworden sind. Ich warte zwar immer noch auf das Hoverboard aus Zurück in die Zukunft 2, mit dem man schweben statt rollen kann, aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber es sind so viele Sachen, die tatsächlich im Film das erste Mal fantasiert worden sind und die später dann ganz normale Gegenstände geworden sind. Ich meine, jeder von uns in unserer Generation kennt das Wunderauto-Kit, mit dem man sprechen kann. Naja, das kannst du heute, ne? Und eine Uhr, mit der du das Auto anrufst, das zu dir fährt. Also diese Dinge waren immer sozusagen, Innovation war immer im Kino als erstes sichtbar. Ein Ideengeber.
Das Kino als Ideenschmiede und Verarbeitungsmedium der Menschheit. An diesem Thema bleiben wir dran. Was der Film, was Hollywood für unsere Vorstellung von der Liebe, für Partnerschaften und Romantik bedeutet, dieser Frage gehen wir in der nächsten Folge von Futurum Exactum nach. Wie stark prägen uns Bilder von Märchenhochzeiten? Wie sehr gestalten sie unsere Wirklichkeit? Können wir uns der Macht dieser Bilder überhaupt entziehen? Zumal sie uns über den verlängerten Arm von Streamingdiensten und sozialen Medien geradezu überrollen. Hat echte Romantik in einer überreizten Bilderwelt überhaupt noch Platz? Oder leben wir alle nur vorgefertigte Schablonen nach in unserem Liebesleben? So viel kann ich verraten. Es bleibt gegenwärtig und nicht minder unbequem. Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf die Reise machen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.